Freitag 22.
Aha!
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 Der UBS-Chef Sergio Ermotti gibt für CS-Integration den Tarif durch. Auf den ersten Blick ist das einmal gut so, heisst es in der NZZ. Das sind am Sergio Ermotti seine Pläne für die neue UBS, schrieb der Tagi. Und die Bank war nicht mehr zu retten, Credit Suisse-Führung entschuldigt sich, ist einmal im Fokus gestanden, während der Blick schreibt, Schicksal der neuen Grossbank ist in ihren Händen. Das sind die Chefs der neuen Super UBS. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch, zum Oberthema, wenn das System versagt. Welche ethischen Wegweiser brauchen eigentlich die neuen UBS-Manager oder die neue UBS? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast ist heute Frank Mattwig. Der Frank Mattwig ist Titularprofessor für Ethik an der Uni Bern. Frank, wie bist du persönlich von der Credit Suisse-Übernahme durch die UBS betroffen?
Ja, guten Abend erstmal. Ich freue mich über die Einladung und diskutiere gerne mit Ihnen und mit dir, Thomas. Also, ich bin weder von der Credit Suisse-Pleite noch von der UBS-Übernahme in irgendeiner Weise direkt betroffen. Ich habe kein Konto bei Ihnen. Ich kenne auch, glaube ich, keine Bankerin oder keinen Banker, die dort arbeiten. Insofern habe ich das wirklich aus einer Beobachterperspektive wahrgenommen. Aber irritiert hat es mich schon. Ich war sehr überrascht. Ich erinnere mich sehr genau an das Wochenende.
Und was ist das, was dich am meisten irritiert hat, wenn du jetzt so zurückdenkst?
Also ich habe es nicht für möglich gehalten. Die Diskussion vorher hatte ich verfolgt und ich wusste, ja, da gibt es gewisse Entwicklungen, die problematisch erscheinen, wo es gewisse Aktivitäten gab. Aber eigentlich habe ich gedacht, okay, das kriegen die Damen und Herren schon in den Griff. Sie haben gelernt aus den Bankenkrisen der Vergangenheit. Ich meine, so lange ist es auch noch nicht her, da musste die UBS gerettet werden. Und ich habe gedacht, die Mechanismen, die seitdem eingeführt worden sind, greifen gut. Auch und vor allen Dingen auch die Aufmerksamkeit für die Probleme. Und insofern war ich vollständig überrascht, was ich dann erlebt habe. Dann erinnere ich mich noch sehr gut, dass ich die Pressekonferenz des Bundesrates gehört habe und absolut nichts verstanden habe. Und dann erinnere ich mich, dass es am Tag danach, an dem Montag, eine Rundschau-Sendung gab, wo drei Bankexpertinnen und Experten in der Runde diskutierten und alle meine Meinung, das hat mich so ein bisschen erleichtert, bestätigten, sie hätten auch nichts verstanden, was der Bundesrat dort am Sonntag oder beziehungsweise am Wochenende zu der Krise gesagt hat.
Und was löst das bei dir als Ethiker aus, wenn du feststellst, es gibt Leute, die nicht verstehen, um was es geht?
Ja, das war ambivalent. Auf der einen Seite habe ich gedacht, was meine 90-jährige Mutter immer zu mir sagt, Junge, von Geld hast du keine Ahnung. Das war so der erste Reflex, dass ich dachte, ja, okay, sie hat einfach recht. Sie kennt mich auch lange genug. Und der zweite Reflex war aber beunruhigender, dass ich mich gefragt habe, ja, es ist jetzt eine Situation entstanden, wo relativ schnell klar war, das betrifft die ganze Gesellschaft. Also nicht nur als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sondern auch die, die unter Umständen sehr viel zu verlieren haben. Und in einer solchen Situation, gesellschaftlichen Situation, wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht der Dümmste von allen bin, sondern auch viele andere Bürgerinnen und Bürger, nicht wissen, was da gerade passiert und warum das passiert, fand ich das schon sehr beunruhigend.
Was ist denn, wenn du jetzt sagst, was ist die grösste Gefahr oder das Risiko für die Gesellschaft, also auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn man nicht weiß, was passiert?
Also das größte Risiko ist, dass wenn wir uns große Institutionen anschauen, die auf der einen Seite auf dem Markt aktiv sind, und zwar in der freien Marktwirtschaft, auf der anderen Seite aber durch den Gesetzgeber gewisse Rahmenbedingungen bekommen. Und ja eigentlich, das sagt ja die Schweizerische Bundesverfassung, der Gesetzgeber die Bürgerinnen und Bürger sind, also der Souverän, dann setzt das natürlich voraus, dass der Gesetzgeber, also die Bürgerinnen und Bürger wissen, was es dort zu regulieren gibt. Und vor allen Dingen, Sie müssen eine ungefähre Vorstellung davon haben, wer denn diese Institution ist, was sie tut, wie sie etwas tut, die dort reguliert werden soll. Und wenn das offensichtlich hinter so einem Vorhang des Nichtwissens verschwindet, dann wird doch alles sehr spekulativ, einschließlich dessen, wie wir denn sinnvoll regulieren können, also Normen und Grenzen setzen.
Hätte das auch etwas damit zu tun, dass wir einfach schlichtweg nicht mehr begreifen, wie das funktioniert, weil es so kompliziert worden ist?
Ja, ganz gewiss. Also deswegen, das ist ja auch das Thema der Sendung heute, wenn das System versagt. Also lange, wir neigen ja dazu, wenn wir mit solchen krisenhaften Situationen konfrontiert sind, dass wir immer die Frage stellen, wer hat versagt? Und wir denken immer an eine Person oder eine Gruppe, an irgendwelche Vorstandsvorsitzenden und so weiter und so fort. Aber auf einer ganz anderen Ebene liegt die Frage, wenn das System versagt, wer ist das System? Das System ist nicht ein Subjekt. Das können wir nicht identifizieren. Das System hat nicht einen Namen, wie wir alle einen Namen haben, sondern es ist offensichtlich eine Verbindung, ein Netzwerk, wo zwar Menschen dieses Netzwerk am Laufen halten, aber wo eine Person alleine, auch nicht eine Gruppe, das bestimmen und regulieren kann, was in diesem System geschieht. Und das ist natürlich auch für die Ethik eine enorme Herausforderung, weil natürlich auch die Ethik erstmal einsetzt, wie wir in unserer Alltagsmoral. Das ist die alte Frage der Eltern an ihre Kinder. Hast du das getan, ja oder nein? Und wenn wir diese Frage aber jetzt in einem Systemkontext feststellen, dann merken wir plötzlich, ja, welche Person können wir denn überhaupt fragen? Wer ist denn die Verantwortungsträgerin und der Verantwortungsträger? Und das scheint bei System oder in systemischen Kontexten immer schwerer zu fallen, vielleicht sogar gar nicht mehr möglich zu sein.
Also das heißt, wenn es jetzt in der Zeitung heißt gestern und heute der Ermotti, das liege in Ermottis Händen, sage ich jetzt mal, dann ist das an und für sich auch eine unpassende Verkürzung.
Selbstverständlich. Also das ist ja unsere oder die Medien und die Gesellschaft reagiert auf Systemkonflikte immer nach dem gleichen Schema. Sie versuchen ja doch ganz gut moralisch die schuldige oder verantwortliche Person zu identifizieren. Und das heißt, wir machen immer gerne Symbolpolitik. Und je undurchschaubar ein System wird, umso stärker ist unsere Sehnsucht danach, eine Person möglichst noch mit Bild und Foto identifizierbar zu machen. Aber das ist reine Augenwischerei.
Was müsste man denn machen? Also gerade wenn man auch nach Wegweiser fragt.
Also selbstverständlich sind es immer noch, das hatte ich eben ja schon gesagt, sind es noch Personen, die handeln und Personen auch die Verantwortung übertragen. Aber was mir sehr, ganz wichtig erscheint, ist, dass wir lernen, was es bedeutet, wenn Menschen in einem System stecken und aufgrund dieser systemischen Bedingungen etwas tun oder unterlassen. Und etwas ganz Wesentliches scheint mir in dem Zusammenhang, dass wenn wir über das System Finanzwesen, Bankenwesen sprechen, dann müssen wir immer bedenken, dass wir selbst Teil dieses Systems sind. Also gerade wir in der Schweiz leben in einer Gesellschaft, die von diesem prosperierenden Wirtschaftssystem überproportional stark, jedenfalls weltweit gesehen, profitieren. Wir sind also selbst Teil eines Wirtschaftssystems, das an den Erfolgen partizipiert oder Anteil hat und natürlich auch in den Risiken drin steckt. Das tun aber nicht alle gleich. Und ich würde sagen, in der Schweiz, die Bevölkerung in der Schweiz hat natürlich einen viel größeren Benefit als andere Länder, wo die Menschen kaum eine Chance haben, von den, sage ich mal, Errungenschaften zu profitieren, die aber die Lasten überproportional stark zu spüren bekommen.
Wie machst du jetzt das selber? Also du steckst ja auch in verschiedenen Systemen drin. Wie gehst du mit dem um? Also tust du abwägen, wie stark du drin bist, oder wie tust du das für dich selber einordnen?
Also ich kann vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte gestern, ich bin im Kirchgemeinderat der Pauluskirchgemeinde in Bern und da und ich bin dort für die Finanzen auch zuständig. Das war aber ist aber nur passiert, weil der Job gerade frei war, nicht weil ich da besondere Kompetenzen habe. Na, jedenfalls hatten wir eine Diskussion. Dort ging es um Stellvertretung. Also sind gewisse Positionen und Arbeitsbereiche, gibt es dort eine Stellvertretung? Und man stellte fest, nein, das ist nicht vorgesehen durch die Gesamtkirchgemeinde in Bern, dass es Prozentpunkte für Stellvertretung gibt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber als Kirchgemeinderat bin ich doch, eigentlich trete ich dort als Arbeitgeber oder zumindest Teilarbeitgeber der an der Kirche Beschäftigten auf. Mhm. Kann ich also, wenn ich in diesem System Kirchgemeinde bin und dort eine Verantwortung übernehme, kann ich dem zustimmen, dass ich in einem System aktiv bin, wo die Situation für bestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr ungünstig ist. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nein, das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht verantworten. Dann war die Reaktion der zuständigen Person, ja, das ist so beschlossen, das können wir nicht ändern. Dann habe ich gesagt, ja, ich werde das aber versuchen zu ändern, weil nur so kann ich in diesem System mitmachen.
Ja.
Ansonsten kann ich meine Rolle und meine Position, die ich dort habe und die Art und Weise, wie ich das System stütze, indem ich mitmache, nicht mittragen.
Das führt jetzt wieder zu unserer Ausgangsfrage. Was für Wegweiser muss man denn aufstellen? Ich sage jetzt mal auch aus deiner ethischen Sicht für eine, so eine Bank, die jetzt so gross geworden ist. Was würdest du da sagen und warum?
Also erstmal so, ich fange mal mit einer Enttäuschung an. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, und das ist ein Merkmal der freien Marktwirtschaft, dass Scheitern von Unternehmen möglich sein muss. Das ist auch kein Drama. Also wenn Marktwirtschaft, der freie Markt bedeutet, wo Unternehmen konkurrenzieren, dann gehört dazu, dass Unternehmungen auch an diesem Konkurrenzkampf scheitern und ihr Geschäft aufgeben müssen. Das ist eigentlich kein Drama, sondern das ist eine wesentliche Spielregel. Das ist auch ein Anreiz oder ein Antrieb, ein negativer Anreiz oder ein negativer Antrieb der freien Marktwirtschaft. Daraus folgt umgekehrt, wir müssen den Markt und die Art und Weise, wie Unternehmen auf diesem Markt tätig sind, so gestalten, und da, das ist eine Aufgabe des Gesetzgebers, dass genau dieses marktwirtschaftliche Prinzip nicht gestört wird. Und damit sind wir bei der Frage, die ja seit der Fusion diskutiert wird, ist die UBS nicht viel zu groß, die jetzt entstandene UBS? Also das heißt, haben wir jetzt nicht eine Megabank, die nur dann scheitern könnte, wenn wir in Kauf nehmen, dass damit die Schweiz insgesamt zumindest ökonomisch gefährdet wäre? Das heißt, ein Unternehmen, das im Grunde genommen gar nicht mehr marktwirtschaftlich handeln kann, weil die Möglichkeit zu scheitern einfach gar nicht mehr gedacht werden kann, ist meines Erachtens eine Nummer zu groß und aus einer ethischen Sicht fahrlässig.
Ja, das habe ich gerade sagen. Das ist ja, weil das erlaubt dir ja, du kannst ja machen, was du willst und es passiert dir nichts. Ich sage es jetzt mal so.
Also genau, darin besteht die Schwierigkeit. Man muss sich immer fragen, und das ist ja was aus der ethischen Perspektive immer bei diesen Themen oder immer wenn solche Fälle auftreten, in die Diskussion geworfen wird. Wie ist das mit der Verantwortung? Und eine verantwortliche Reglementierung, also auch rechtliche durch den Gesetzgeber und den Staat, besteht darin, dass die Regeln der Marktwirtschaft einschließlich das Scheitern von Unternehmen so verantwortlich ablaufen kann, dass die Gesellschaft, also sowohl die Personen, die zu diesem Unternehmen gehören, als auch andere, alle anderen davon Betroffenen, das gut überleben können. Wenn es sie selbst gefährdet in ihrer Existenz, und sei es nur der ökonomischen Existenz, dann können wir nicht mehr von einer verantwortlichen Regulierung sprechen.
Sicher Verantwortung setzt ja voraus, dass ich hart Wegweiser habe an denen, wo ich gemessen werde. Was würdest du denn jetzt für solche Wegweiser aufstellen, an denen sich die Verantwortung kann messen für eine, so eine Grossbank?
Also das hängt einerseits, ohne da jetzt technisch zu werden, wo ich auch keine Kompetenzen habe, ist tatsächlich die Frage, die Größe. Also wie viel Kapital wird dort gehandelt? Das heißt, wie viel Risiko durch den Handel von Kapital, welche Risiken werden dort eingegangen? Die zweite Frage ist ja auch zwischen Risiken und Risiken kann ja noch unterschieden werden. Wie riskant darf wirtschaftliches Handeln sein? Das heißt, kann ich im Namen der Freiheit alles ausreizen, wo ich eine Renditechance sehe? Oder ist diesen muss das Risiko selbst noch einmal abgewogen werden im Hinblick darauf, welche Folgen ich in Kauf nehme, wenn die Kalkulation schief geht?
Und was gibt es von dir? Also das tönt für mich wie Leitplanken fürs Risiko. Kannst du die noch neuer benennen? Also, oder sind das nur die Folgen? Aber was misst sich das?
Also wir kennen solche Verfahren der Gesellschaft, der Absicherung von solchen großen Systemen, etwa wenn wir schauen, wie Atomkraftwerke versichert sind. Es gibt keinen Versicherer auf der Welt, der ein Atomkraftwerk versichert, weil ein Super-GAU derart gewaltige Kosten verursacht, also neben allen anderen Schäden, so dass keine Versicherung der Welt die übernehmen würde, so dass die Atomkraftwerke nur bis zu einer bestimmten Schadenshöhe versichert sind. Für den Rest muss der Staat, also wir alle Bürgerinnen und Bürger, aufkommen. Das trifft auch auf gewisse systemrelevante Infrastrukturen zu. Jetzt ist aber die Frage, und das steckt ja eigentlich hinter dieser Idee too big to fail, könnte man ja eigentlich sagen, ist jede systemrelevante Infrastruktur ist too big to fail. Das heißt, die Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn es diese Infrastrukturen gibt. Gilt das auch in der Weise für Banken? Und ja, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Selbstverständlich brauchen wir eine Finanzwirtschaft. Wir brauchen die ganzen Mittel, wie wir Kapital generieren und so weiter und so fort. Aber die Größe ist dort ganz entscheidend. Und meines Erachtens würde ich zumindest zur Diskussion stellen wollen, ob wir die gesellschaftliche oder die Verantwortung, die Banken haben, wie die Betreiberfirma eines Atomkraftwerks an die Politik, an den Staat, an die Gesellschaft auslagern dürfen. Ja. Ich würde das bestreiten.
Du würdest das bestreiten, also man kann das nicht an Gesellschaft auslagern. Das heißt, es muss jemand anderes die Verantwortung übernehmen.
Genau, es muss jemand anders die Verantwortung übernehmen und das heißt, die Größe des Unternehmens darf so groß sein, dass die Verantwortung noch realistisch übernommen werden kann und die Verantwortung übernehmen. Muss man immer die Rückversicherer oder die Versicherungen fragen. Die sagen einem das schon sehr genau, was sie noch versichern und was nicht.
Ich habe gestern meine Studentinnen und Studenten gefragt, was für die Wegweiser als sie für die neue UBS würden aufstellen. Sie haben drei Sachen genannt, oder? Sie muss gesellschaftsorientiert sein. Dort sind sie sich nicht einig, wie stark gewinnorientiert oder gewinnmaximierend. Das Zweite war, sie haben gesagt, sie muss nachhaltig sein, zum Beispiel wenn es um den Handel von fossilen Brennstoffen geht. Und das Dritte war, sie haben gesagt, sie muss transparent sein, was zum Beispiel Bonikultur anbelangt. Was sagst du aus deiner ethischen Perspektive zu drei sehrtigen Wegweisern?
Ich bin Also ich verstehe das sehr gut und das sind ja auch Begriffe oder Forderungen, die in der Diskussion regelmäßig auftauchen. Ich würde noch, ich fange mal an mit der Transparenz, weil das immer eine Forderung ist, übrigens auch eine Selbstbekundung in Werbeslogans von Banken. Der dümmste von allen ist Transparenz schafft Vertrauen.
Jetzt musst du nur sagen, warum.
Genau, ich sag's gleich, ich sag's sofort. Transparenz, was die Bonikultur angeht, vollständig korrekt. Das ist richtig. Ich finde, das müssten Banken offenlegen, weil jede Kundin und jeder Kunde ein Interesse daran haben muss, was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich dorthin bringe und wo ich vielleicht auch noch Gebühren bezahle. Was macht die Bank mit ihren Gewinnen? Was aber, wo die Grenzen der Transparenz auftauchen, ist dort, dass bei einer Bank ja eigentlich was anderes zählt. Einer Bank, der ich mein Geld überlasse, muss ich vertrauen. Genauso wie ich der Tramfahrerin oder dem Tramfahrer vertrauen muss, bei dem ich in die Tram steige oder bei der ich in die Tram steige. Und Vertrauen ist genau in dem, wie die Beispiele zeigen, etwas. Ich glaube daran, dass es so läuft, wie es laufen muss, obwohl ich keine Ahnung habe, wie diese Person ist, die dafür Verantwortung trägt. Ich kenne die Tramfahrerin nicht und glaube trotzdem, dass sie mich nicht demnächst irgendwie in einen schweren Unfall verwickelt. Und ich kenne auch die Person, die mein Geld an der Bank verwaltet oder in der Bank verwaltet und etwas damit tut, nicht. Und gehe aber selbstverständlich davon aus, das wird sie korrekt machen. Das heißt, Vertrauen setzt genau da ein, wo Transparenz überhaupt nicht zu haben ist. Weil ich sage, wenn wir jetzt anfangen würden und uns erstmal das Curriculum jeder Tramfahrerin vornehmen und sagen, wir wollen sie jetzt erstmal befragen, ob sie vertrauenswürdig ist, sodass ich dort einsteige, dann kommen wir nicht vom Fleck. Das heißt, wir gehen in unserem Alltag ganz selbstverständlich, und das ist uns gar nicht bewusst, setzen immer ganz viel Vertrauen ein, wenn wir uns im Alltag bewegen. Und dieses Vertrauen ist meines Erachtens viel wichtiger als die Transparenz. Transparenz gibt es immer nur in Ausnahmen. Es muss aber Gründe geben zu vertrauen. Und dafür sorgt natürlich die Institution, die unser Vertrauen haben möchte. Weil sonst gehen wir nicht zu der Bank. Also das ist der eine Punkt. Entschuldigung, sag noch mal bitte die anderen beiden. Ich habe sie schon wieder vergessen.
Ja, ich wollte sagen, wenn jemand eine Frage hat oder einen Kommentar, ihr könnt es im Chat schreiben oder auch die Hand heben und dann kann ich euch auf die Bühne bringen. Aber das Zweite, die anderen beiden sind die Frage mit der Nachhaltigkeit. Also wie geht man mit dem Geld um? Und die dritte ist mehr die Gesellschaftsorientierung. Also die Bank spielt ja auch eine Rolle in der Gesellschaft.
Genau. Bei der Gesellschaftsorientierung bin ich mir auch nicht ganz so sicher, würden wir, oder was unterscheidet den Bäcker, bei dem ich mein Brot kaufe, von einer Bank im Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung? Also dann würden wir sagen, natürlich, okay, wenn der Bäcker Pleite macht, das merkt keiner, außer ich, dass ich morgens meine Brötchen woanders holen muss. Aber wenn wir sagen, die Ähnlichkeit von beiden oder sie sind gleich darin, dass sie Unternehmen sind an einem freien Markt, dann bin ich mir nicht so sicher, wie weit diese Forderung einer gesellschaftlichen Ausrichtung, wie weit die gehen kann. Und wir müssten begründen können, warum wir das von einem Unternehmen erwarten, aber nicht vom anderen. Wir würden das zum Beispiel von einem Atomkraftwerk nicht, Betreiber nicht erwarten, obwohl der natürlich durchaus für die Stromerzeugung von ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern aktiv ist.
Aber jetzt ist ja doch so, dass eine Bank, gerade in dieser Größe, die gestaltet ja auch, ich sage jetzt mal, unsere Gesellschaft mit, also gerade durch Kultur. Verlangt das nicht nachher auch eine spezielle zusätzliche Verantwortung, die weit über das rausgeht, wie jetzt nur vom Bäcker?
Ja, es gibt, das ist ja die alte Idee der sozialen Marktwirtschaft, die davon ausgeht, dass Unternehmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Die Kirchen, also egal welcher Provenienz, welcher Konfession haben immer von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums gesprochen. Das ist schon, das ist nicht irgendwie eine besondere moralische Tugend von Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern das ist schlichtweg der Tatsache gegründet, dass jedes Unternehmen, der Erfolg jedes Unternehmens darin besteht, dass sie natürlich ganz stark an gesellschaftlichen Werten partizipieren und davon profitieren, die sie selbst gar nicht schaffen können.
Ja.
Also zum Beispiel ein Unternehmen hängt ungemein davon ab, wie die Arbeitsmoral in einer Gesellschaft ist, obwohl sie die Arbeitsmoral nicht selber herstellen. Ja. Sondern da werden gesellschaftliche Ressourcen eingesetzt, von denen das Unternehmen profitiert.
Und jetzt das ist heißt, ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Das Spannende ist ja jetzt, dass in dem neuen Team von der UBS der alte CEO von der CS wieder drinnen ist. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder auf die Vertrauensfrage zurück. Kann das gut gehen, wenn wir gesehen haben, dass eigentlich CS untergegangen ist wegen Vertrauensverlust?
Also wenn, genau, man muss sich die ernsthafte Frage stellen, also ich kenne die Person nicht und ich würde mir natürlich auch gar kein und will mir gar kein und kann mir kein Urteil über diese Person erlauben. Man könnte sagen, es ist Ausdruck einer nicht zu Unrecht diagnostizierten Arroganz des Großkapitals, die darin zum Ausdruck kommt, dass sie sagt, okay, die Steuerzahlenden, und das sind letztlich wir, treten zwar ein für die Risiken, auch der CS, auch für das, was diese Übernahme kostet. Und dann geht es so weiter wie zuvor. Also ich halte es zumindest für ein schlechtes Signal. Und die Tatsache, dass offensichtlich bei der UBS niemand auf den Gedanken kommt, dass das ein schlechtes Signal in die Gesellschaft sendet, halte ich doch für sehr bedenklich. Ich würde aber gerne noch mal zu dem dritten Punkt kommen.
Ja, nämlich ich sehe, ich habe mir nicht noch etwa 2-3 Minuten, also ich tue dich dann unterbrechen, wenn ich zum Schluss komme, dann können wir nachher noch weiter diskutieren. Aber das ist gut. Ja, der dritte Punkt, ja.
Die Nachhaltigkeit.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn wir schauen, damals 2008, die Bankenkrise, da haben wir, da hat es eine also die im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise, Finanzkrise und so weiter stand, da ist sehr stark eigentlich in der politischen, internationalen politischen Diskussion die Frage der Finanzkrise mit der ökologischen Krise verkoppelt worden. Auch der damals schon bekannten Klimakrise. Mhm. Und da gab es einen sehr breiten Konsens darüber, dass Wirtschaft, also Ökonomie, Ökologie und Soziales, also Gerechtigkeit, zusammengehören. Das Interessante in der aktuellen Diskussion ist, dass, obwohl die Klimakrise ja sich enorm verschärft hat, der Klimawandel, ist dieser Zusammenhang nicht hergestellt worden und dahinter steckt meines Erachtens schlichtweg die Erfahrung oder die Krisenzeiten, in denen wir stecken, dass wir uns natürlich auch zum Beispiel den Ukraine-Krieg nicht im Blick auf die Klimakrise oder damit korrelieren und sagen, was machen wir da eigentlich? Oder was passiert da eigentlich? Und insofern sind wir wahrscheinlich, was unser Reflexionsniveau angeht, entweder krisenerprobter geworden, das ist die positive Aussage, oder ich tendiere zu der anderen, dass wir im Grunde genommen an Bewusstsein für die Krisen ein Stück weit verloren haben.
Ja. Ich sehe, unsere Zeit ist fast um. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich offiziell abschließe. Was sollten wir oder was dürfen wir nicht vergessen oder an was sollten wir wirklich denken jetzt im Kontext von der UBS und ethischen Leitplanken?
Also was mir ganz wichtig erscheint, ist, ich hatte es ganz am Anfang gesagt, wir stehen zwar oder werden in die Haftung genommen als Bürger und Bürger der Schweiz, aber wir sind natürlich, was das System angeht, auch die Gruppe oder die Menschen auf der Welt, die in hohem Maße von diesem Finanzsystem profitieren. Was meines Erachtens enorm wichtig ist, und das ist eine Frage wirklich der globalen Gerechtigkeit, Wer sind die ganz vielen Menschen, die niemals von diesem Finanz oder niemals eine Chance haben, von diesem Finanzsystem zu profitieren und dennoch die Zeche bezahlen müssen?
Danke vielmals, Frank Matwig. Das weitet doch unser Denken gewaltig nochmal aus. Also vom Herr Ermotti zu der UBS als System in die weltweite Gesellschaft raus, von denen, die eigentlich immer wieder die Leidtragenden sind oder nichts dafür können. Ich glaube, das lässt uns weiterdenken. Danke vielmals, dass du heute unser Gast gewesen bist, dass wir miteinander ein bisschen reden konnten. Danke euch allen daheim fürs Zuhören. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, 17. Mai, auch wieder um 6:30. In der nächsten Woche werden die eidgenössischen Abstimmungen vom 18. Juni unser Thema sein und ich freue mich, wenn Sie zuhören. Dann haben wir wie immer noch unser Magazin von Ethik 22 zum Thema Alter. Wenn Sie daran Interesse haben, Sie können das jederzeit bei uns stellen und wir schicken Ihnen das gerne. Auch wenn Sie schon interessante Themen haben oder etwas, lassen Sie uns das wissen. Wir probieren das zu berücksichtigen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, Frank Matwig, und wir hören auf mit dem Gedanken, den Sokrates vor vielen hundert Jahren schon mal in die griechische Gesellschaft hineingetragen hat, weil er gesagt hat, es ist wichtig, dass wir miteinander diskutieren, Fragen aufwerfen. Wir finden lange nicht alle Antworten, auch so war es heute gewesen. Aber wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen miteinander.
Ethik 22.
Aha!
Und dann ist unser Gespräch spannend weitergegangen.
Es ist schon noch interessant, oder? Weil ja gleichzeitig das mit dieser Unternehmenskultur, weißt, wo ja gleich dann durch die Chefs geprägt wird, ja gleich eine gewisse, auch moralische Anforderung an die Leute gestellt wird, oder?
Das ist richtig. Aber ich meine, du hast das Beispiel ja genannt. Wenn der ehemalige Credit Suisse wieder im Vorstand sitzt, dann ist das offensichtlich so. Und ich glaube, das halte ich tatsächlich für eine Frage oder eine Sache, einfach eine Arroganz, dass ein solches Unternehmen oder die neue UBS offensichtlich sagt, das ist gar nicht so wichtig, wie die Bevölkerung das findet, dass plötzlich diese Person dort wieder eine führende Rolle spielt, das ist eigentlich unbedeutend. Also anders kann ich das nicht interpretieren.
Ja.
Und das zeigt eigentlich, wie abgehoben so diese Vorstandsetagen eigentlich von der normalen Welt sind.
Meinst du denn, dass wir überhaupt, also können wir denn überhaupt die, ich sage jetzt mal, zwingen, wahrscheinlich nicht, aber wie man sich die grossen Banken, Geschäfte dazu bringen kann, dass sie eine vertrauenswürdige Kultur aufbauen?
Eben, das ist die große Frage. Also ich habe, als ich im Vorfeld jetzt zu der Sendung, habe ich nochmal so die Diskussion 2008, 2011, 2013 nachgelesen und habe mir auch vor allen Dingen kirchliche Stellungnahmen, nationale, internationale, angeguckt. Und da wurde immer ganz stark so diese Karte gespielt, ja, Vertrauen, Nachhaltigkeit und so weiter. Aber der Punkt ist, mich hat das alles so ein bisschen unbefriedigt gelassen und ich habe auch keine Antwort darauf, also ich bin auch mit mir unzufrieden. Was bedeutet das? An wen formulieren wir das? An wen richten wir das? Und was tun wir, wenn wir feststellen, also jetzt das Beispiel neuer Vorstand, neue UBS, ja, es gibt keinen Lerneffekt. Also es gibt offensichtlich auch kein Unrechtsbewusstsein oder irgendwie ein Gefühl davon zu sagen, okay, diese Person hat es nun verbockt, die hat eine Chance gehabt, das hat nicht funktioniert, jetzt ist auch Schluss.
Aber das heißt gleich, dass wir, wie soll ich das sagen, wir müssen ja gleich irgendwo anfangen. Fällt es dort an, dass wir an den Studienorten neue Akzente setzen müssen, dass wir in der Weiterbildung neue Akzente setzen müssen, oder braucht es einfach einen Klapf?
Wahrscheinlich ist es so, dass wir, gut, auf allen Ebenen, also dass der eine Punkt ist, wir als Teil des Systems, was können wir eigentlich tun, um dort Einfluss zu nehmen? Das ist ja immer die Frage, von den ganz platten Fragen, wir boykottieren gewisse Unternehmen, weil wir finden, mit der Art und Weise der Unternehmensführung sind wir nicht einverstanden. Und bei der Bank ist das relativ einfach. Bei einer Pharmafirma kommt es immer darauf an, wie krank oder gesund wir sind. Da fängt es an. Dann denke ich mir, gibt es natürlich schon den Druck der Gesellschaft, dass sich Unternehmen nicht alles leisten können. Natürlich ist das in einer globalen Wirtschaft sehr viel schwieriger, weil sie immer die Möglichkeit haben, in andere Länder auszuweichen, wo sie die Probleme nicht haben.
Ja. Jetzt bist du bist ja sowohl als Professor tätig, du arbeitest in einer grossen Kirche, du bist in einer eidgenössischen Ethikkommission. Hast du den Eindruck, dass diese Institutionen eine Wirkung haben?
Wenn ich mir den Bankenbereich angucke, würde ich sagen, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Wirkung ist eher mittelbar darüber, dass diese Institutionen ein bisschen zur gesellschaftlichen Sensibilisierung beitragen können. Dass also die Gesellschaft selber aufmerksamer hinschaut, was passiert da eigentlich. Und die Nationale Ethikkommission ist insofern vielleicht ein besonderer Fall, dass wir tatsächlich Politikberatung machen, aber in einem sehr, sehr engen Feld, eben im Bereich eigentlich des Fortpflanzungsmedizingesetzes, also zu biotechnologischen, fortpflanzungsmedizinischen Fragen im engeren Sinn. Das ist einfach der gesetzliche Auftrag.
Ja, ja.
Aber ansonsten würde ich sagen, Sensibilisierung der Gesellschaft. Und wenn das erreicht ist, finde ich, ist schon eine Menge, wäre schon eine Menge erreicht.
Aber das heisst, weißt du, reizt mich ja fast zur Frage, müssen wir unter Umständen auf nationaler Ebene auch sensibilisieren, gerade in den wirtschaftspolitischen Fragen, weil die so gewaltig sind, nicht stärker irgendwie aktiv werden?
Doch, auf jeden Fall. Und ich meine, das sieht man ja, es gab in der Vergangenheit, gab es durchaus eine, zum Beispiel in den Kirchen auch eine Wirtschaftsethik, die ganz oder wirtschaftsethisches Engagement, wo es Gesprächskreise gab zwischen Unternehmenden und Menschen aus der Kirche.
Mhm.
Da gibt es im Augenblick ganz wenig. Man kann sich fragen, warum ist das eigentlich so? Hat sich das sehr weit abgekoppelt? Das hängt natürlich sehr stark mit Personen zusammen. Also was den reformierten Kontext angeht, war natürlich Christoph Stückelberger da jemand, der da sehr gut etabliert war, da auch die Kontakte hatte. Dann gab es natürlich das Open Forum beim WEF viele Jahre lang. Ich würde sagen, das war so die Hochzeit, wo der Dialog zwischen globaler Wirtschaft und Kirche funktioniert hat. Das alles gibt es nicht mehr. Man kann sich fragen, ja, sind das so Bubble-Entwicklungen, dass sowohl die Wirtschaft als auch die Kirche ein Stück weit in ihren eigenen Bubbles festhängen und sie keinen Zugang mehr zueinander haben? Das durchschaue ich zu wenig, um das zu sagen. Und beziehungsweise ich bin auch immer der Ansicht, wenn ich davon ausgehe, dass dieser Dialog, dass es beiderseitig oder einseitig kein Interesse mehr und keinen Bedarf mehr zum Dialog gibt, dann haben wir verloren. Also das mag ich überhaupt nicht glauben und da denke ich auch nicht drüber nach. Ich würde als Kirche jetzt, ich spreche mal für die Kirchen selbstkritisch sagen, da haben wir einfach Nachholbedarf. Da müssen wir wieder intensiver einsteigen und dran sein.
Also das heisst, dort braucht es, weil ich denke, die Stimme braucht sie auch. Also es braucht irgendwo ja das, also wahrscheinlich müssen wir von uns aus anfangen, ich sage jetzt mal, das Gespräch wieder suchen, oder?
Genau, und wir haben natürlich, ich glaube, eine Tendenz müssen wir irgendwie so im Blick haben. Und das sage ich auch selbstkritisch, weil es nämlich auch mich betrifft. Die Ethik, wir haben im Augenblick jedenfalls protestantischerseits, ich würde es auch sagen, durchaus auch säkularerseits, ein wenig Bewusstsein für oder wenig Kompetenzen und wenig Ressourcen in der politischen Ethik. Wir haben, wie Gesellschaft sich individualisiert, haben wir auch die Ethik sehr stark individualisiert.
Ja.
Wir kamen eine Riesendiskussion über jede mögliche Form, wie Menschen leben, in welchen Lebensformen, was sie damit machen, wie sie es gestalten, wie sie sich selbst verändern, also alles, was so Medizin, Bioethik und so weiter angeht, haben wir eine Also so viel hat es noch nie gegeben. Aber was die Frage, die simplen, ich sag mal, die nicht simpel, weil sie einfach sind, sondern die, weil sie so alt sind, die alten Fragen nach der Gestaltung einer gerechten Ordnung, nach einer partizipativen Ordnung, investieren wir kaum. Mhm. Teilweise ist es so, dass es längst in die Zivilgesellschaft abgewandert ist, nämlich in die politischen zivilgesellschaftlichen Debatten. Und ich glaube, da sind wir einfach so auch ein bisschen Opfer und gleichzeitig Täterin dieser Individualisierungsschübe, die wir auch in der bei der ethischen Themenfindung und Agenda, beim Agenda-Setting uns vielleicht ein bisschen selbst haben übertölpeln lassen. Und wir müssen, die politische Ethik muss wieder die muss wieder zurück auf die Agenda.
Ja. Also dort haben wir eigentlich noch ziemlich viel zu tun. Das können wir nicht in einer 10-minütigen Diskussion klären. Aber das wäre natürlich mal etwas, das müssen wir wahrscheinlich mal bei einem Kaffee weiter besprechen. Oder
sehr gerne.
Es ist jetzt langsam Viertel ab 7 geworden. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal eine spannende Viertelstunde geniessen. Danke vielmals, Frank.
Sehr gerne, Thomas.
Ich glaube, ich muss noch weiter zu einer politischen Veranstaltung, wo es unter Umständen dann wahrscheinlich auch wieder um Ethik geht. Also ich probiere dort das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, gerade wieder aufzugreifen.
Sehr schön.
Und daher denke ich, wird es über uns Einzelnen laufen, aber eben auch dort, wo wir tätig sind. Aber wir müssen an dem Thema sicher dranbleiben. Danke vielmals dir, Frank, nochmals
für alles. Sehr gerne.
Danke euch fürs Zuhören. Gute Woche und bis ein anderes Mal. Ciao miteinander. Tschüss.
Merci vielmals.